Herzlich willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen, Elektromobilität. Hier sind Simon und Jörg.
Powered by Hankook.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Von ChatGPT bis hin zu autonomen Fahrfunktionen. Künstliche Intelligenz ist längst kein Hype-Thema mehr, sondern hat ihren Platz in der Realität gefunden. Das wisst ihr da draußen genauso gut wie ich und hält natürlich auch immer stärker Einzug in unsere Fahrzeuge, mit denen wir uns täglich fortbewegen. Vielleicht habt ihr schon neueres Elektroauto, mit dem ihr das schon mal ausprobieren konntet, über die Media Control Unit in der Mitte. Ich habe es neulich mal getestet, zum Beispiel in einem Cupra Tavascan. Das war ganz spannend. Und in dieser Episode sprechen wir natürlich auch über künstliche Intelligenz in der Automobilindustrie, wie ihr schon am Titel gesehen habt. Und darüber, welche Rolle diese Technologie konkret spielt, wenn es um Fahrassistenzsysteme, um Fahrzeugentwicklung und auch die Mobilität der Zukunft im Allgemeinen geht. Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir Mohamed Nader Ramadan als Gast eingeladen. Nader ist in erster Linie Ingenieur und auch strategischer Leiter mit über 15 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie. Ganz wichtig für mich, denn die fehlen mir. Deshalb ist er heute hier, was mich unglaublich freut. Und er hat in verschiedenen Bereichen gearbeitet, darunter Motorsport, Antriebssysteme, Fahrwerkssteuerung, sowie mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen ADAS, also Advanced Driver Assistance Systems und automatisiertes Fahren. Klingt sehr spannend, oder? Derzeit leitet er als Global Head of Systems Engineering bei Magna Electronics die Entwicklung und Gestaltung modernster Fahrerassistenz- und Automatisierungssysteme. Also ein absoluter Profi, das kann ich schon mal verraten, das hört man, glaube ich, schon am Intro. Nader, wie gesagt, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und mir Rede und Antwort stehen kannst.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
Bevor wir jetzt in die Details einsteigen, könntest du dich unseren Hörerinnen und Hörern bitte noch einmal kurz vorstellen und auch einen kurzen Überblick darüber geben, wer Magna eigentlich ist?
Hi Jörg, vielen Dank für die Einladung und für die tolle Einführung. Gerne, ja. Ich freue mich auf die Diskussion und lass uns starten. Also, kurzer Überblick über mich. Nader, mein Name, wie du gesagt hast. Ich fange gleich von Anfang an. Ich habe Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik studiert und bin jetzt 15 Jahre in der Automobilindustrie tätig, was für mich ein Ingenieur, der Autos liebt, eine Ehre und sehr großartig ist, das Industrie zu wachsen und auch neue Herausforderungen anzunehmen und alles, sag mal, nach vorne zu pushen mit Innovationen und neuen Technologien. Ich habe eine große Reise in der Automobilindustrie, als ich anfing, da war das eigentlich ein Nische der Zeit. Es war nicht so bekannt, wie es jetzt ist, wo jeder Auto hat irgendwelche halbautonomen Funktionen drin. Ich bin angefangen in den Komponentendesign und hauptsächlich die Fahrwerkregelungs- und Fahrdynamikregelungssysteme, was natürlich viel Spaß macht. Und parallel dazu, es war immer so in den Fahrzeug- und Chassis-Kontrollabteilungen, war immer das neue Technologien-Themen. Und derzeit war die neue Technologie autonomes Fahren und ADAS. Der war erstmal in der Vorentwicklungsphase, um anzuschauen, was können wir machen, können diese Technologien in Serien kommen. Und ich war sehr daran interessiert. Dann bin ich gewechselt zu den ADAS-Bereich und erstmal gestartet in der Softwareentwicklung, wo Funktionen wie die Manöverplanung, Trajektorieplanung entwickelt habe, beziehungsweise wie das Auto sich bewegt in komplexer Umgebung, wo Funktionen wie Cruise Control oder Notbremssysteme. Dann bin ich gewechselt zu einem größeren Scope mit Projektmanagement, auch für mehrere Projekte, auch in den gleichen Bereich. Und dann bin ich in den Führungskraftlinien gestiegen. Natürlich für mich als jemand, der kommt von einem Hardware-Background und auch gemischt Hardware plus Software zusammen, war für mich System immer mein Zuhause. Weil im Moment, und das ist auch, was wir jetzt machen, im System, wir überlegen den ganzen ersten Konzepten, wie können wir das Technologie weiterbringen, was bringen wir im Markt und auch das grundlegende Konzepte erstmal starten. Nicht immer, aber manchmal auch von einem weißen Papier und sagen, okay, was ist diese neue Technologie, was ist die beste Lösung, dass wir dafür haben können. Und das ist, was ich mache. Und bei Magna machen wir das besonders. Unser Fokus jetzt, auch für die Diskussion und für mich, ist auf dem ADAS und autonomes Fahren Funktionen. Und das, glaube ich, ist ein guter Anstiegspunkt, auch Magna vorzustellen für unsere Hörer. Also Magna ist ein weltweit Technologieunternehmen mit 170 Mitarbeitern, 1000 Mitarbeitern global. Es gibt viele kleine Magnas, wie wir uns das nennen. Es gibt zum Beispiel Magna Steyr, die bauen komplette Fahrzeuge. Es gibt auch andere wie Magna Cosma, die bauen Karosserien und Chassis-Komponenten. Es gibt Magna Elektronik, Magna Mechanik, Lichtsysteme, Spiegelsysteme auch. Ich glaube, es ist klar, was sie machen. Es gibt auch unsere Sitzgruppe, die machen Fahrzeugsitze. Es gibt die Powertrain-Gruppe, was macht Elektromotoren und Regelung auch von Elektromotoren. Und es gibt die Magna Elektronik, wo ich drin bin. Und die Magna Elektronik ist der spezielle Magna-Teil, der fokussiert sich auf die Elektronikentwicklung und auch mit großem Fokus auf ADAS und AD. Wir sagen das immer, wir liefern alles im Fahrzeug außer Reifen. Das Magna ist nicht, glaube ich, für die meisten so bekannt wie die Mercedes oder die BMWs der Welt. Aber es ist immer für mich interessant, weil in jedes Auto kommt mehrere Komponenten von Magna. In jedes Auto, wie ich einsteige, schaue ich immer, was kommt von uns und wie ist das und wie gut ist das. Und die meisten von unseren Hörern haben das erlebt, aber auch ohne das weiß, dass es von Magna kommt, explizit. Und das ist, glaube ich, unser großer Vorteil, dass wir machen ziemlich alles. Und das ist hoffentlich, gibt es einen guten Überblick über mich und über Magna.
Ja, vielen lieben Dank. Also absolut, man spürt auch gerade in deinem Intro zu dir persönlich und zu deinem Weg bei Magna deine Begeisterung für das Thema und natürlich auch für das Unternehmen. Ich persönlich kannte zum Beispiel jetzt Magna Steyr und ich habe mich natürlich jetzt vor ein paar Jahren, das war natürlich schon ein bisschen her, immer gefragt, wer baut denn diese Autos auch irgendwie Kleinserien, Spezialbauten, wo ich so dachte, boah, das jetzt irgendwie aufzubauen, wer macht das denn? Und dann habe ich das Thema Automobilzulieferer und natürlich aber wirklich auch Autobauer quasi für die großen OEMs auch erstmal ein bisschen verstanden und habe mich dann wirklich auch, bin natürlich dann schnell bei Magna gelandet und habe mich dann informiert und fand das unglaublich spannend. Deshalb finde ich es super, dass wir hier heute die Gelegenheit haben zu sprechen. Und jetzt hast du Magna schon sehr gut vorgestellt. Vielen Dank. Kannst du vielleicht noch was zum Thema Elektromobilität und autonome Fahrtechnologie sagen? Vielleicht gerade als E-Mobility-Podcast ist es natürlich auch spannend, wie Elektromobilität, sage ich mal, bei euch Thema wurde wahrscheinlich über die letzten Jahre und was in dem Bereich passiert, nur so ganz, ganz grob zum Einstieg.
Ja klar, Elektromobilität ist auch gestiegen und hochgestiegen die letzten 10, 15 Jahren, wo von einer Zeit, wo kein Elektroautos gab auf den Straßen, bis jetzt, wo ein Drittel vielleicht von den Autos, die neu verkauft sind, sind Elektroautos. Und bei uns ist der Fokus natürlich hoch auf das Thema und das ist nicht nur von der klassischen Sicht. Ich gebe ein paar Beispiele. Bei uns natürlich das Thema von Elektromobilität und Elektronik Powertrain, das kommt natürlich von unseren Powertrain-Kollegen, wo wir die Inverters entwickeln, die Elektromotoren, durch Steuerung auch von den Hybrid-Systemen, sogar die Vollelektromotoren machen. Das erlaubt und bringt das Technologie vorwärts für die Zukunft mit Batterien, mit Motoren und das bringen wir alles in viele Fahrzeuge jetzt drin. Und der Bereich, wo wir jetzt sprechen, Mobilität. Unser Ziel ist immer Mobilität für alle. Das ist immer das Magna-Motto und das erleben wir auch jeden Tag bei uns in der Firma. Und da der Fokus dann ist, wie können wir jede Reise besser absichern, komfortabler für unsere Benutzer geben und neue Forschung mitbringen. Und das fängt an schon von Sicherheitsthemen, wie zum Beispiel Längsregelung. In dem Sinne, wie zum Beispiel die Cruise-Control-Funktion oder die Geschwindigkeitskontrolle-Funktionen. Von Adaptive Cruise-Control, wenn man einfach sagt, ich will diese Geschwindigkeit, das Auto selber fährt und dann bremst und beschleunigt, wie der Verkehr sich reagiert, bis zu einem Punkt, wo man kommt und sagt, ich bin auf der Autobahn, bitte fahr mich für die nächsten 100 Kilometer in halb autonom oder autonom. Das ist auch was, wie bei uns in Magna und speziell bei der Magna Electronic machen. Das kommt in viele Bereichen und wir machen nicht nur einen Teil davon, wir machen wirklich das ganz von Anfang bis zum Ende, beziehungsweise die Hardware aufbauen. Ein Beispiel für unsere Produkte sind unsere Sensorik, Kamerasensorik, Innenraumüberwachungssensorik, Radaren, Steuergeräte machen wir auch, bis zum den Software, was auch drauf läuft. Von den ersten Konzepten bis das in Serien kommt. Inkludiert die Validierung, den Algorithmus, das Hardware. Das aber beschränkt sich nicht, dass es nur diese zwei Bereiche gemacht werden, weil das Autobahn Revolution, weil es auch eher eine Revolution ist, ändert viele, wie man Autos erlebt. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel, Spiegel. Es ist wahrscheinlich normal, dass wir denken, ein Spiegel ist ein Spiegel. Schau in den Spiegel und sehe, was passiert. Jetzt ist auch ein unserer Produkte, wo der Spiegel eben selber ein LED ist und die reflektiert einfach, was die Kamera außer dem Fahrzeug sieht, bei großen Autos wie kleine, große PKWs, LKWs, das bringt schon einen großen Vorteil. Aerodynamik oder auch von den Fahrererlebnissen im Auto. Und das ändert vieles und wir sind gut positioniert, weil wir machen viele von unseren Unternehmen zusammen drin, das auch voranzutreiben.
Vielen Dank, toller Überblick und ein absolut faszinierendes Thema. Das muss ich schon sagen. Gerade Thema Spiegel ist ja eigentlich ein Spiegel, ja. Aber letztendlich, ihr könnt ja das gesamte Benutzererlebnis mitgestalten. Es ist natürlich auch immer ein Sicherheitsthema, alles am Fahrzeug, auch wenn ihr die Reifen nicht macht, die natürlich auch. Aber genau, aber wirklich alles, was man so tut. Und beim Assistenzsystem begebe ich mich ja jetzt so ein bisschen in die Hände von Hard- und Software im Zusammenspiel, muss dem vertrauen, ja. Das ist ja wirklich jetzt nicht irgendwie die Themen, dass man sagt, ich stelle jetzt mal ein Sneaker her, wenn da irgendwie die Sohle abgeht, macht nichts. Insofern, also das ist wirklich sehr, sehr faszinierend für mich, der jetzt kein Ingenieur ist, nur sehr interessiert ist, ja. Kommen wir einmal direkt zu unserem heutigen Thema, nämlich jetzt direkt der künstlichen Intelligenz, die ich ja schon angeteasert habe. Was sind denn die derzeit größten Einsatzbereiche von KI bei Magna und welche konkreten Probleme könnt ihr denn mit dieser Technologie heute schon lösen?
Das ist natürlich das größte Thema jetzt in der Welt, in dem Technologieraum, glaube ich, der Welt. Vielleicht anzufangen, was KI ist, was du auch am Anfang vielleicht eine kurze Zusammenfassung gegeben hast. KI ist ein Softwarebereich, wo wir Software nutzen, um einige Sachen zu beobachten und zu entscheiden, was traditionellerweise von Menschen gemacht ist. Ich gebe ein kurzes Beispiel von einem KI-Thema, was wahrscheinlich viele jeden Tag erleben, aber ohne das Gedanken, dass es wirklich KI ist. Und dann können wir es von den unterschiedlichen Arten und wie wir das auch bei uns umsetzen. Karten. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, vor 20 Jahren irgendwo hinfahren möchte, muss ich mich so eine Karte besorgen, muss ich schauen, okay, welche Route will ich nehmen von Y zu Punkt X oder Punkt X zu Punkt Y. Okay, ich muss hier fahren, ich sollte diese zwei Straßen dann rechts abbiegen und dann vielleicht hier geradeaus. Vielleicht kann ich diese andere Route nehmen, aber vielleicht lieber nicht, das ist vielleicht zu lang, ich nehme den kürzeren Weg und plane alles mit mehreren Möglichkeiten durch, aber es fehlt noch ein Punkt. Wo gibt es Stau? Wo ist die Straße vielleicht gesperrt? Dann Nachrichten hören, Funk, Radio, jedes Tool, was man kriegt, schauen, okay, wo kann ich dorthin fahren und was ist der beste Weg? Und das passiert täglich, eben in der normalen Reise zur Arbeit. Jetzt, heute im Tag, steige in mein Auto ein, ich starte mein Auto, ich öffne mein Tour, mein Navi geht an und sagt, okay, es ist jetzt 7:30, du fährst wahrscheinlich heute nach Magna, wie du jeden Tag machst, der beste Route heute ist das, und dann, weil vermeidest du dann den Münchner Verkehr, du wirst dann im Büro in 20 Minuten, es gibt einen Unfall in dieser Straße, nimm das nicht, vielleicht ist die beste Route dort, und dann ist einfach alles autonom gemacht, bevor ich mein Auto gestartet habe, einfach die Tür geöffnet und eingestiegen. Und das ist auch KI. Es gibt nicht so viele Diskussionen darüber, wie zum Beispiel ChatGPT, aber das ist schon ein Schritt zu dem Weg zum KI. Und das war auch gemacht und jeder von uns erlebt das, entweder auf dem Handy oder im Auto selbst. Das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Aber KI an sich selber hat viele Klassen drin. Und es ist wichtig zu unterscheiden, was diese Klassen sind. Ich werde sie nicht alle erwähnen, aber schon drei große Gruppen vielleicht zusammenfassen. Es gibt KI, wo Logik programmiert ist. Zum Beispiel, ich nehme das gleiche Beispiel, wenn der Fahrer reinkommt, innerhalb dieser Zeitraum, dann wahrscheinlich fahrt er nach Büro, dann vielleicht, wenn das gespeichert ist, dann ist das die wahrscheinliche Ziel, die Reise heute. Das ist alles Logik und kann programmiert werden. Das zweite ist komplizierter, ist auch ein Fortschritt davon, wo wir alle Probleme mathematisch modellieren. Das heißt, dass das Programm, das läuft, ist ein mathematisches Problem. Es ist einfach, wie sind die Rahmenbedingungen, das umsetzt sich zu einer Formel und dann, wenn das Rechner gut programmiert ist und kann das schnell lösen, dann kriegt man die Ergebnisse. Manöverplanung ist ein Beispiel. Das kann ich mit einem Regel machen. Wenn ein Auto von mir stoppt, fahr links. Ist einfach. Und es gibt das Letzte, wo, glaube ich, jetzt die große Hype dran ist, ist die datenbasierte KI. Und das ist dann, wo wenig Regelung oder mathematisch benutzt ist, aber eher Wahrscheinlichkeiten programmiert. Wie entwickle ein Neuralnetz, wie funktioniert für unser Gehirn? Ähnlich, nicht das gleiche, aber ähnlich. Und dann man gibt Daten rein und trainiert das Neuralnetz, eine bestimmte Task zu machen. Und diese bestimmte Task ist dann gelernt von den Daten, die in der Vergangenheit passiert und was die richtige Ergebnis davon ist. ChatGPT ist ein Beispiel davon. Das ist ein LLM, Large Language Model. Das ist quasi ein Sprachmodell, der gelernt, wie zu reagieren, wie die Menschen agieren. Von all diesen Bereichen, das ist die drei große Klassen von meiner Seite, aber von jeder gibt es viele Subklassen. Den Podcast wird nicht reichen, alles zu diskutieren. Aber allerdings die Umsetzung davon kann man sehen in vielen Fällen.
Dankeschön. Ja, also das Thema Karten und Maps, das finde ich super. Wir haben uns ja schon so dran gewöhnt, uns ins Auto zu setzen. Dann läuft vielleicht eine Schnittstelle oder du hast das Map-System des Fahrzeugs. Genau, dann wird schon was vorgeschlagen, weil er weiß, wahrscheinlich fährt er heute wieder zur Arbeit. Es ist drin, man denkt irgendwie gar nicht mehr drüber nach. Aber irgendwie ist es doch sehr clever und sehr intelligent. Und ich finde es erschreckend, wie schnell man sich an diesen Service gewöhnt, sage ich mal, ohne wirklich zu überlegen, oh, was passiert denn da eigentlich gerade? Und du hast auch schon schön gerade nochmal aufgezeigt, denn im digitalen Zeitalter hat man ja natürlich jede Menge Daten, die es zu verarbeiten geht oder gilt, besser gesagt. Alles, was du angesprochen hast, macht natürlich absolut Sinn. Und jetzt in Verbindung mit Fahrassistenzsystemen, kannst du da nochmal ein ganz konkretes Beispiel nennen, wo man sagt, wie KI damit einfließt? Ich sag mal ein Beispiel jetzt als Laie, wo ich denke, dass das vielleicht geht. Kannst du dann bestätigen oder nicht, dass man sagt, eine Kamera sieht jetzt zum Beispiel außenrum, ja, wir haben ja 360-Grad-Kameras, ja, vielleicht ja nicht nur, wir haben ja auch Technologien, die jetzt nicht nur kamerabasiert sind, irgendwie leider oder sonstige Themen, und die sehen, was passiert, was passieren könnte. Sie sehen vielleicht eine kritische Situation, die ich als Fahrer noch gar nicht wahrnehme. Gibt es heute schon, dass dann entsprechend vielleicht eine Warnung kommt, bevor was eintritt? Macht sowas Sinn? Ich weiß nicht. Also welche Rolle spielt quasi KI in Verbindung mit Fahrerassistenzsystemen?
Klar. Also wir haben zum Beispiel, da gibt es auch die Wahrnehmungsmodelle. Und das ist vielleicht das mehr interessant für die meisten ist. Unsere Produkte, wie ich besprochen habe, da gibt es Kameras, die neben der außen des Fahrzeugs ist und Innenraum des Fahrzeugs auch. Die schaut der Fahrer, dass der Fahrer noch wach, dass der Fahrer noch agiert, Augen offen, schläft nichts. Das ist auch eine Absicherung und der Fahrerüberwachungssystem, was wir immer entwickeln. Und eben größer, dass es schaut, dass der Kind in der Beifahrer jetzt da ist, dann sagt der Fahrer, okay, schaut bitte den E-Bike aus. Und solche Modelle entwickeln wir. Ich nehme dann das Beispiel, was du erwähnt hast. Die Wahrnehmungsmodelle. Die sind hoch KI-basiert. Es gab auch in der Vergangenheit viele Approaches innerhalb der Entwicklung von KI, und die Entwicklung von KI hat sich auch entwickelt von den einfachen Algorithmus, bis das Hardware immer auch eine Innovation mitgebracht hat, zu komplexeren und komplexeren Algorithmus. Und diese Reise ist noch nicht fertig. Wir werden immer das weiterentwickeln. Ein Beispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt schaue, die Kameras oder die drei, die nach vorne anschauen, mit langer Reichweite. Sie klassifizieren, was passiert in der Umgebung. Ist das ein Stau, ist es ein Ampel, ist es eine Person, ist es ein Auto, ist es ein LKW, ist es ein PKW, klassifiziert das im ersten Blick und sagt, okay, das ist, was es ist, das ist die Positionierung von diesem Objekt und das ist, wo ich auch prädiziere, dass das Objekt jetzt in der Zukunft geht. Jemand, der auf die Straße einspringen wird oder ein Auto, das jetzt bremst, wie stark es bremst, werde ich jetzt näher kommen oder kann ich noch, oder habe ich noch Abstand? Die sind auch KI-Algorithmus, die jetzt laufen im echten Sensorik, im echten Fahrzeug, auf unser Steuergerät und unsere Rechner auch da drin, die schauen, was die Umgebung ist, das ist Perception oder unsere Wahrnehmungsmodelle, und klassifiziert fast jeden Objekt in der Umgebung, was davon relevant ist, was davon nicht relevant ist, und gibt alle diese Informationen zum nächsten Schritt, unsere Fahrfunktionenplanung, was auch eine KI-Funktion ist, entweder algorithmusbasiert oder datenbasiert. Und das dann prädiziert, was kann passieren, und nicht nur das, aber auch der Fahrer eine Warnung geben und entsprechend reagieren, wenn die Funktion angeschaltet ist. Die Geschwindigkeitsregelungssysteme, was wir besprochen haben, das entscheidet schon, eigentlich soll jetzt bremsen. Jemand jetzt springt auf die Straße oder ein Auto von mir bremst vielleicht zu stark und ich bin zu schnell oder ich werde auch zu schnell reinkommen, dann lass mich jetzt bremsen. Und mit welcher Kraft ist auch bremsen oder lenken auch. Die Lenksysteme sind auch Teil davon. Und bis zu dem Punkt, dass der ganze semi-autonome Autobahnpiloten, da ist es wirklich ein Punkt, wo auch unsere Produkte ist, zu sagen, ich will von Punkt X zu Punkt Y fahren. Und dann das integriert alles zusammen. Die Wahrnehmung, eben Integration mit der Karte, welche Route ich nehme und wo ich dann hinfahre und welche Objekte ich da treffe, ist immer spontan. Das kann man nicht kontrollieren. Und große Städte wie Tokio, Shanghai oder München oder Berlin kann man das schwer voraus vorstellen. Aber kann alles passieren. Und die sind dynamisch genug, das zu erkennen und entsprechend zu reagieren und auch entsprechend zu planen. Ich soll zum Beispiel das Auto vor mir nicht überholen, weil ich will die nächsten Ausfahrt nehmen. Und wenn ich das überhole, dann vielleicht schaffe ich den nächsten Ausfahrt nicht. Aber die ganze von Wahrnehmung bis zum Fahrzeugkontrolle, das ist alles algorithmusbasiert oder datenbasiert.
Okay, vielen Dank. Man sieht schon, man hat da ganz viele Schnittstellen, wahrscheinlich auch zum autonomen Fahren, denn KI wird ja bei vielen Hörerinnen und Hörern auch mit autonomem Fahren assoziiert. Und die Frage ist ja, wo enden klassische Assistenzsysteme, die jetzt immer mehr mit KI funktionieren, und wo beginnt dann so das autonome Fahren, wo man ja wirklich sagt, da gibt's ja auch verschiedene Level, ja, also das wirst du vielleicht gleich nochmal sagen. Es ist ja nicht, dass man sagt, es gibt entweder analoges Fahren, ich sitze da und mache alles, oder das autonome Fahren, sondern man hat ja verschiedene Stufen und Level, teilweise durch Fahrerassistenzsysteme werden da ja in der Kombination auch schon gewisse Level erreicht. Und ihr habt da ja bei Magna, wenn ich da richtig informiert bin, auch eine ganz eigene Strategie entwickelt. Was sind denn so die größten Herausforderungen, denen sich die Automobilindustrie hier im Großen und Ganzen stellen muss? Und wie unterstützt KI konkret dabei, diese Hürden zu überwinden hin zum autonomen Fahren und KI natürlich so ein bisschen, ich sag mal, als Kit, als Bindeglied, kann man das so sagen?
Ja, KI ist am Ende ein Tool, um unser Ziel zu schaffen. Und die SAI-Stufung, was du wahrscheinlich erwähnt hast, wegen der autonomen Stufung von Level 0 bis Level 5, das ist immer, seit Anfang an immer in Diskussion gewesen, welche Level. Es gibt auch jetzt mittlerweile Levels dazwischen auch, was jetzt existieren. Und das Level 0, wo kein Assistenzsystem ist, das ist die Ford Mustang von 1960, vielleicht, die jeder Spaß macht zu fahren, bis zum die neuesten, modernsten Autos, wo, wie gesagt, man kann ein Ziel geben, und das haben wir entwickelt, erleben wir auch in andere Fahrzeuge. Und das Auto fährt sich autonom. Der große Unterschied, also Level 0 ist ihre eigene Klasse. Level 1 ist, wo es fängt an, entweder Längs- oder Querregelung zu kontrollieren. Level 2 ist, wenn es kontrolliert beides zusammen. Aber der Fahrer ist immer noch da. Der Fahrer hat immer noch die Kontrolle und ist auch zuständig dafür. Und ab Level 3 fängt das autonom Teil. Autonom in dem Sinne heißt, das heißt, dass der Fahrer muss nicht immer anschauen, aber bereits einzugreifen, zu übernehmen. Level 4, wo dieses Eingreifsmodell dann ein bisschen relaxter ist und der Fahrer muss nicht sofort eingreifen oder nicht in einen Zeitraum von einer Minute. Und eben wenn nicht, das Auto wird sich zu einem Sicherstand kommen, wenn ein Fehler passiert. Und Level 5, wo kein Fahrer mehr gibt. Und die Unterschiede sind groß, aber allerdings technologiemäßig ist der Schritt nicht hauptsächlich die Performance, wo die meisten denken. Der Schritt ist dann eher in der Absicherung, weil wenn der Fahrer nicht mehr gibt und nicht eingreifen soll, dann muss das System sicherstellen, dass es nicht nur die Umgebung wahrnimmt, aber auch selbst wahrnimmt. Wo habe ich einen Fehler? Wenn ein Sensor komplett ausfällt, wie soll ich auch reagieren? Soll ich langsamer fahren, schneller fahren? Soll ich selber einen Parkplatz finden? Soll ich bei den nächsten Stationen einparken? Das Technologie, dass das Auto selber fährt, das erleben wir jeden Tag. Das Auto kann sich schon viel bewegen, aber das abzusichern ist eine Herausforderung und es ist nicht so einfach auch. Und damit kommt mehrere Herausforderungen. Die Sicherheit ist, glaube ich, vor allem die größte, dass wir müssen alle Systeme absichern. Und das ist der Unterschied bei uns in der Toyindustrie zu einem nicht sicherheitsrelevanten Segment, wo einfach, lass uns ausprobieren, ausrollen und testen. Bei uns natürlich und auch die Luft- und Raumfahrtbereich, diese Luxus haben wir nicht. Wir müssen alle Systeme absichern, weil am Ende gibt es Menschen dahinter. Und das nehmen wir im Ernst und in jeder Diskussion. Safety ist immer das wichtigste Diskussion. Wir dürfen, wir wollen nicht ein unsicheres System in Straßen bringen. Und das ist unser Ziel. Mobility für alle heißt das Sicherheit für alle auch. Und das ist unser Fokus. Und auch, wo viel Zeit, Geld und Technologieinvestitionen jetzt passieren. Den nächsten ist Daten. Speziell, wenn wir sprechen jetzt über die Wahrnehmungsfunktion, was wir besprochen haben, das ist meistens KI und eben von den KI-Tipp, die datenbasierten KI-basiert ist, wo wir geben die Daten ein und trainieren ein Modell, der hat keine Ahnung, was jetzt darauf trainiert ist, wie ein kleines Kind, und sagen, das ist eigentlich ein Mann, das ist ein Hund, das ist ein Baby, das ist ein Fahrzeug, das ist ein rotes Fahrzeug, das ist ein weißes Fahrzeug. Und die Menge von Daten, die wir speichern müssen vor die Trainierung des Modells, ist enorm. Das ist unglaublich viele Daten. Wir haben auch unsere Datencenter überall in der Welt, wo wir jeden aufnehmen, nehmen und sortieren, weil es klingt vielleicht einfach, man darf nicht alle Daten einfach geben, dass man einfach die spezielle, richtige, sortierte, gelabelte Daten geben und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und in vielen Fällen muss man sagen, das ist falsch auch, wie auch mit einem Kind, muss man sagen, nicht nur, was er tun soll, aber auch, was er oder sie nicht tun sollen oder dürfen. Und da wir auch in den Offenheit Daten aufnehmen und speichern, dann müssen wir auch die Daten absichern, Datenschutz. Wir müssen die Sachen, die personenbestimmt ist, davon ausblenden und bearbeiten, damit die Daten abgesichert ist, genug fürs Modell trainiert zu kriegen und für uns auch nutzbar ist. Und das ist nicht nur für die Trainierungsteil, das, wo die Modell lernt, was es tun soll. Es gibt auch einen Validierungsanteil, wo wir dann das Modell trainiert, es schafft unsere KPIs, dann kommt neuer Datensatz und manchmal auch herausfordernde den Datensatz, um das zu testen und validieren, um abzusichern, dass es alle anderen Fälle abdeckt und dass es auch getestet und absichert ist. Mit den Testmethoden und eben sogar von anderen beobachteten Algorithmen zu sicherstellen, dass es die richtigen Entscheidungen in die richtigen Zeiten macht. Und die sind, glaube ich, drei große Herausforderungen jetzt für die Zukunft.
Ja, sehr, sehr interessant auch auf dieser Punkt. Ich lerne hier natürlich wieder bei jeder Frage und vor allem jeder Antwort neu dazu. Nada, also ganz toll. Gut auch zu wissen, dass die Systeme quasi nicht von Grund auf erstmal lernen und eine Basis haben, sondern dass die Systeme natürlich logischerweise auch trainiert werden müssen mit großen Datenmengen. Das hast du ja toll beschrieben und das sind ja, glaube ich, die Einblicke, die auch unsere Hörerinnen und Hörer hier einfach schätzen, mal zu erfahren, wie sowas denn genau funktioniert. Und wenn ich jetzt mal ganz konkret jetzt werden darf, Martner verwendet ja auch in seinen Assistenzsystemen Technologien wie zum Beispiel Wärmebildkameras, bei deren Datenauswertung und Klassifizierung KI zum Einsatz kommt. Welche Vorteile bietet denn diese Technologie gegenüber traditionellen Systemen, insbesondere unter auch schwierigen Bedingungen wie Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen? Denn genau sowas ist ja immer dann die Frage, auch im Winter. Was ist, werden die Kameras irgendwie gewärmt? Was ist, wenn alle Kameras vereist sind? Was ist, wenn es dunkel ist und regnet? Funktionieren die noch? Das sind ja genau die Fragen, wo ich als Technikbegeisterter oft konfrontiert werde, ja. Wenn ich mal irgendwie ein Fahrzeug fahre, oft auch irgendwelche Fahrzeuge, die auch die Technik, Radar, Leider, was auch immer, Wärmebildkameras etc. alles sichtbar haben. Ja, da wird man oft drauf angesprochen, ja, funktioniert das denn auch unter schwierigen Bedingungen?
Tolle Frage und ich freue mich schon darauf, ein bisschen Licht zu bringen. In dem Fall Licht vielleicht in Dunkelheit auch mitzubringen mit den Wärmebildkameras. In den Vorstellungen am Anfang habe ich gesagt, dass wir machen viele Produkte. Viele von den Produkten, ich habe gesagt, Kameras und Kameras kommen auch in unterschiedliche Arten. Es gibt die Kameras, was man nutzt für die Parking-Funktion. Wenn man sich einparkt, dann die haben ein größeres Field of View. Die schauen neben die Fahrzeuge in alle 5 Meter Bereich, wo Menschen normalerweise parken möchten. Und es gibt die Weitreichsensoren. Es gibt Kameras, die ein großer Fokus auf den Reichweite fokussieren sind, mit hohen auch Megapixels, hohen Fokus. Und für die meisten Fälle, die diverse Sensorik bringen einen großen Vorteil. Kameras verbinden mit Radar. Und manchmal auch, ich bin stolz darauf, dass wir auch die ganze System verkaufen und die ganze System anbieten auch, dass der ganze System jetzt in dem Sinne heißt, dass man nimmt nur nicht nur die Kameras und sagt, okay, ich mache meine ACC oder eine Regelung basiert auf Kamera, aber ich nehme auch eine Kamera plus Radar oder vielleicht mehrere Radaren und andere Sensoren auch mit dazu, damit man die Vorteile von jeder Sensortechnologie bringt, genau für den Fall, was ich besprochen habe. Was passiert, wenn etwas nicht ideal ist? Manchmal kommt die Sonne direkt auf die Kamera und dann ist die Kamera ein bisschen geblendet. Soll das System jetzt stoppen? Das wollen wir nicht. Das ist auch nicht unser Ziel. Das kommt gegen die Absicherung des Systems. Dann, wenn man mehrere Technologien bringt zusammen, die eher robuster das System ist, von Software- und von Hardware-Seiten. Wegen der Wärmebildkamera, die bringen schon große Vorteile. Und das ist auch etwas, was man, sagen wir mal, ist immer so bekannt von Videospielern, die Night Vision-Systeme, wo man denkt, oh, das ist so cool. Es ist aber auch die Realität. Kameras auch mit dem Fahrlichte. Ist auch ein Magnetprodukt ist. Die sehen schon viele, aber was passiert in Dunkelheit? Oder vielleicht, wenn die Lichter auch nicht funktionieren. Da kommt Radar auch ins Spiel und es gibt auch die Wärmebildkameras, was wir jetzt besprochen haben. Die bringen schon einen großen Vorteil im Dunkeln und auch in unterschiedlichen Wetterbedingungen, wo man die Hauptkamerasystem nicht vollständig nutzen kann. Die sind immer nutzbar, aber zu bestimmten Performance-Bereich. Hindurch zu sehen, ist auch ein wichtiger Punkt. Diese Wärmebildkameras dann messen die Hitze. Hauptsächlich. Die schauen, egal ob jetzt gibt Rauchen, Nebel, Regen oder Schnee ist, sagt, okay, etwas ist hier heißer und es bewegt sich. Und dann, wenn das auch kombiniert mit einer anderen Kamera oder einem Radar oder eben alleine zu den KI oder die Software-Teil schaut und sagt, okay, das Ding bewegt sich, ich präzise, dass es in meinen Weg kommt, lass mich da darauf reagieren, vielleicht an Warnung erstmal zur Fahrer geben, es gibt irgendwas hier und dann, wenn es näher kommt und wenn das Risiko auch höher steigt, dann kann man da entsprechend reagieren. Das hilft wie robust das System. Das bringt besondere Technologie, besondere Herausforderungen auch und das sieht man jetzt auch in den Hochluxussegment, also da kann man in den Mittelkonsolen eben zeigen, dass, wie sieht man Wärmebildkamera. Man sieht, okay, vielleicht ist das die coolere Sicht, wo man denkt, okay, das sind die Night Vision Systeme, aber man sieht, was in der Umgebung passiert und kann auch entsprechend reagieren. Und es gibt dann den nächsten Schritt, wo das auch autonom wird und fusioniert mit dem Restsensorik, um die Performance besser zu bringen, die Absicherung zu verbessern und viele andere Edge-Szenarios, diese Edge-Szenarios abzudecken, damit wir erlauben langsam, dass der Fahrer nicht mehr Fokus hat und mehr autonom zu sein.
Ja, cool. Auf jeden Fall auch hier wieder ganz klar, die Sicherheit steht vorne dran und diese Frage, die Systeme spielen ja auch alle zusammen, wie du gesagt hast. Ja, irgendwas fällt aus. Was bedeutet es dann softwareseitig, was ihr quasi auch entwickelt für die anderen Systeme? Wie kontrollierbar ist das Ganze? Und da hast du jetzt einfach einen tollen Überblick gegeben, wie dieses Zusammenspiel funktioniert. Und das gibt mir natürlich auch als Fahrer, muss ich jetzt ehrlich sagen, doch ein gutes Gefühl. Ein weiteres Thema, das ja oft im Zusammenhang mit AI auch genannt wird, ist ja so die Personalisierung. ADAS-Systeme, also Advanced Driver Assistance Systems, habe ich ja schon im Intro, glaube ich, kurz angesprochen. Die sollen sich in Zukunft ja auch an die individuellen Vorlieben der Fahrerinnen und Fahrer anpassen. Auch das finde ich natürlich in der Theorie schön. Wie weit ist denn Magna hier schon und welche Entwicklungen dürfen wir da in den nächsten Jahren erwarten, Nada?
Es ist nicht nur Theorie, glaube ich, jetzt bei uns. Das ist schon Systeme, wo wir jetzt in den weiten Forschung bringen und jetzt in die neuen Produkte kommen werden. Ich nehme jetzt auch ein ganz einfaches Beispiel, um das vorzustellen. Die Geschwindigkeitskontrollsysteme. Das programmieren wir, das machen wir auch einige Rahmenbedingungen, damit es macht. Zum Beispiel, dass es nicht so stark bremst, dass es komfortabel für die Fahrer ist. Das ist alles auf unsere Analyse, Erfahrung, mehrere Produkte in den Markt zu bringen, zu sagen, die sind Parameter, die auch der Fahrer kalibrieren kann. Ich glaube, bei jedem System jetzt im Auto kann man sagen, wie näher ich so eine Autofolge und näher fahren möchte. Das ist auch alles in den abgesicherten Raum natürlich. Wir glauben nicht das, was wir nicht kontrollieren können. Aber eben so gibt es noch einen Schritt weiter, dass jeder Fahrer fährt ein bisschen anders. Und es fährt irgendwie aggressiver, irgendwie lockerer, irgendwie sicherer. Und das ist jetzt etwas, was wir uns jetzt eben erleben können. Man kann nicht nur das System einstellen und sagen, die sind die Parameter, mach's, aber eben das System kann von dem Fahrer lernen. Das heißt, das System hat diese Option drin, dass ich sage, okay, für diese Fahrt oder für die nächsten dreimal, schau mal, was ich mache. Und das System arbeitet im Hintergrund, das System macht, was es normalerweise machen wird, aber quasi im Shadow-Mode, das kontrolliert das Fahrzeug nicht. Und dann ihr seht, wie der Fahrer anders reagiert. Und dann davon lernt es auch, okay, dann ist dieser Parameter vielleicht zu sicher oder zu locker, lass mich das anpassen, damit es ein ähnliches Fahrprofil schafft, wie der Fahrer macht. Und das ist Personalisierung. Das heißt, dass jeder ACC, obwohl es die gleiche Software ist, fährt anders und fährt zu den Wünschen und der Vorstellung und wie komfortabel es ist für die Fahrer selber. Personalisierung ist, glaube ich, die größte Thema für uns jetzt, ganz ehrlich, im KI. Ich habe das ACC als Beispiel benutzt, aber kann man vorstellen, mit höhenautomatisierten Systemen kommt das eh und eh ins Spiel, weil der Erfolg von solchen Systemen ist, wenn der Fahrer sich verwendet. Und wenn der Fahrer nicht wohlfühlt und nicht komfortabel ist, dann wird sie immer eingreifen, wenn sie immer irgendwas anders machen. Und die Akzeptanz ist ganz wichtig. Absicherung natürlich vor alles oder vor allem da ist und das wichtigste Thema, was wir in Betracht ziehen, aber die nächsten ist, dass der Kunde und der Fahrer auch wohl damit fühlt. Und da erlauben wir jetzt diese Parameter, wo das System nicht von der Werk jetzt mit damit kommt, aber jeder Fahrer hat auch die Möglichkeit, das System von ihm zu lernen. Nicht kalibrieren, nicht einfach sagen, dieser will ich X oder jetzt will ich Y, gar nichts davon. Ich fahre und das System überwacht mich und sagt, okay, ich habe es davon gelernt, lass mich das anders machen. Und das modelliert es und das ist bei uns jetzt so weit in der Forschung, dass wir schon diskutieren können, was macht Sinn, wann können wir das im Markt bringen können. Das Personalisierung von allen Systemen durch KI hat hohe Potenzial und etwas, was wir auch da drin investieren. Hoffentlich bald kann man schon unsere Systeme in die Straße fahren.
Das klingt richtig cool. Also um es mal runterzubrechen, wenn ich dich denn so richtig verstanden habe, ist es ja wirklich so, dass ich sage, wir haben jetzt vielleicht zu Hause jetzt nicht mal zwei Autos, vielleicht irgendwann ein Auto, weil ich irgendwie vielleicht irgendwann auch noch ein autonomes Fahrzeug mir rufen kann oder so. Das heißt, ich spare mir ein bisschen Geld, habe ein Fahrzeug. Ich gehe da aber nicht nur rein und drücke irgendwie auf eins, weil meine Frau irgendwie den Sitz auf Stufe 2 eingestellt hat und sich das anpasst, sondern ich gehe rein, lock mich ein, vielleicht ja sogar einfach auch da irgendwie, ich nenne es mal Face ID, der Begriff ist wahrscheinlich jetzt geschützt, aber irgendwie eine Authentifizierungsmethode. Und das ganze Fahrzeug fühlt sich wahrscheinlich aufgrund meiner Fahrweise und der Erlernten, wenn ich jetzt sportlicher fahre als meine Frau, Klischee, ja, fühlt sich vielleicht ganz anders an und reagiert anders, wenn ich das natürlich zulasse, dass das eben aufgrund von einem KI-Modell so gesteuert wird, das gleiche Fahrzeug, als natürlich das Fahrzeug, wie es für meine Frau anfühlt. Weil die ja reingeht, wird auch authentifiziert und das Fahrzeug hat gelernt, die fährt jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger, entspannter. Und das heißt, so weit geht es schon. Ist es so ungefähr korrekt, wenn ich das so laienhaft wiedergebe?
Das ist absolut korrekt. Und da kommt auch diese Meeressensorik mit zusammen. Zum Beispiel, ich habe erwähnt, unsere Innenraumsensorik, dass eine Kamera bei uns, ein gutes Beispiel eben von Magna an sich selber. Wir haben das demonstriert in den letzten Jahren auf CES und das ist auch in der Markt. wo unsere Kamera integriert in den Spiegel eigentlich ist und die schaut in den Innenraum und sofort man kommt, das ist erwähnt als Face ID, dass es erkennt, okay, Jörg, jetzt kommt rein, lass mich die Sitze anstellen, lass mich die Systeme auch so einstellen, dass wie er möchte und wie er es normalerweise mag und dann die ganze Personal Seeing, das läuft. Das ist nicht weit von der Realität. Viele davon sind schon in der Realität, diese Themen sind die Fahrer erkennen. Das ist normal, das haben wir demonstriert, das ist in unseren Produkten schon, kann man erleben, in den Serienfahrzeugen in der Straße ist. Und da bringen wir schon Schritte und Schritte vorwärts, bis es komplett personalisiert ist.
Wow, also da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Danke für die Erläuterung. Und noch eine Frage. Magna verwendet ja generative KI, um synthetische Daten für Trainingszwecke auch zu erzeugen. Was sind denn auch die Vorteile dieser Methode? Und wie trägt diese Methode auch dazu bei, die Entwicklungszeiten und auch die Kosten natürlich zu reduzieren? Denn Fahrzeug muss natürlich nicht nur funktionieren, sondern auch geplant und produziert werden. Und auch da natürlich, ich sag mal auch da laienhaft, es kommt immer mehr Technik rein, wie wir gehört haben. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis in der Entwicklung. Aber wie kann man natürlich KI auch nutzen, um auch Entwicklungszeiten und Kosten auch nochmal vielleicht ein Stück weit zu drücken?
Ja, absolut und extrem ist die kurze Antwort dazu. Aber das ist extrem interessant, wie ich generativ KI verwende. Ich habe gesagt, wenn du mich gefragt hast für die Herausforderung, ich habe Datenmenge auch als einen Punkt erwähnt. Generatives KI hilft uns unglaublich viel. Ich habe gesagt, dass wir bauen ein Modell und wir geben sie Daten, damit es davon lernt. Okay, ich nehme ein Szenario. Jemand fährt auf die Straße, Stadtstraße, es gibt Kinder, Autos, Personen, vielleicht ein LKW, was daneben parkt oder ein DHL-Fahrzeug, der liefert irgendwas dazwischen. Absolut und gut und perfekt. Die Sonne scheint. Alles gut. Was passiert, wenn ich die Sonne 10 Grad runterbringe? Und ich schaue direkt an diesen Sonne. Was passiert, wenn ich die Sonne 10 Grad Höhe bringe? Vielleicht 1 Grad, 2 Grad. Was passiert, wenn diese Person, die vor mir steht, hat nicht rote Kleidung, aber grüne Kleidung? Kann man einfach sagen, okay, dann fahren wir alle Szenarien 10 Millionen Mal, nehmen alle möglichen Kombinationen, das ist eben nicht machbar, weil das endet nicht. Und wir testen die alle zusammen. Macht das aber Sinn? Für uns heißt das, macht es keinen Sinn. Warum nehme ich nicht das Szenario einmal und dann generativ passe einige und vielleicht alle Parameter im Szenario, wie die Person sich positioniert, wo es ist, wie schnell es sich bewegt, wie schnell es spaziert, der Fahrrad, was mich daneben kommt, wie schnell es kommt, in welcher Winkel es kommt, die Sonneposition, die Dunkelheit, wie hell das Umgebung ist, die Gebäude neben mir, die Reflexion des Gebäudes neben mir, das DHL-Fahrzeug, ob es gelb oder grün oder irgendwelche andere Farbe ist. Wir können mit all diesen Parametern spielen. Das ist von einem Szenario. Wir generieren Tausende, wenn nicht Millionen Szenarien davon, um quasi alle Fälle abzudecken, um sicher zu sein, dass die Trainingsphase vollständig ist und eben nicht wie in den anderen Szenarien, nur für die Validierung. Die schwierigen Szenarien auch haben wir für die Validierung. Und diese Training- und Validierung-Elementen, man kann denken, die Möglichkeiten sind ohne Ende. Von Farben, von Größe von jeder Person, von den Positionierung, von der Art von Straße. Jedes Szenario können wir davon endlos Möglichkeiten generieren und da kommt generatives KI ins Spiel. Im Innenraum auch. Was passiert, wenn du jetzt reinkommst und deinen Sitz anders umstellst oder anders wünschst? Wie sieht es, wenn deine Augen nicht blau sind, aber schwarz oder braun? Das sind Parameter, wie wir natürlich viele davon aufnehmen und auch viele Daten davon generieren, synthetische Daten, die uns helfen mit der Datenmenge, die uns helfen mit Zeitsparung, weil wir müssen nicht jedes Szenario 10-mal fahren, was dauert schon viele Zeit, aber einfach mit 2 Klicks die Szenario generieren und die Absicherung und die Vollständigkeit von dem System zu schaffen und validieren auch entsprechend dazu. Und die sind natürlich Themen großer Herausforderungen, aber die sind Tools, die wir täglich nutzen. Für jedes System, was für uns in der Straße ist, hat solche Methoden auch verwendet, damit wir zu einem Punkt kommen, wir sagen, okay, wir trauen, dass uns das auf die Straße bringt.
Danke. Das gibt ebenfalls, glaube ich, wieder einen sehr guten Eindruck, wo wir aktuell gerade stehen und vor allem auch, was alles noch kommt. Denn zum Abschluss dieses wirklich ultra spannenden Podcasts, jetzt, ich hoffe auch für die Hörerinnen und Hörer, für mich auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich erweitere hier mit jeder Folge meinen persönlichen Horizont. Und was sind denn aus deiner Sicht und vor allem in deiner Position heraus, denn man hat gemerkt, ein bisschen Ahnung hast du schon von dem Thema. Was sind denn so aus deiner Sicht als Profi die spannendsten Entwicklungen auch im Bereich KI, die wir in den nächsten Jahren auch sehen werden und welche Rolle wird vor allem auch Magna dabei spielen?
Klar, ich weiß nicht, ob jemand sagen kann, dass sie die Experten auf einen von diesen Themen sind, weil die Themen sind groß und jeder entwickelt wie jedes Thema. Langsam die Experten von heute sind nicht mehr die Experten von morgen, aber das ist schon ein hochinteressantes Thema. Wenn ich jetzt mich vielleicht überlege, was nicht nur auf Magna beschränkt ist, ich würde sagen, dass die Large Language Models, die ChatGPT-ähnliche Systeme oder DeepSeek-Systeme oder jedem System, was jetzt neu released wird, die haben natürlich jetzt viel Fokus. Die gibt es auch viel Ausprobierung potenziell damit. Für die ganze Welt, nicht nur für uns jetzt in der Industrie. Da ist viel Investition da rein, damit das diese Themen vorankommen können. Und die Interesse sind da. Vielleicht zur Antwort zu den Magna-speziellen Anteil habe ich vielleicht zwei Antworten. Ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer langweilige Antwort und vielleicht eine interessantere Antwort. Ich gebe beides und jeder kann sich überlegen, welche ist interessanter. Die langweilige Antwort vielleicht ist eher im Hintergrund, was passiert. Wie können wir uns effizienter arbeiten? Wie erlauben wir unser Entwicklungsteam und alle unsere Mitarbeiter bei Magna mehr Zeit zu haben, über die großen Probleme zu denken und nicht jedes Problem 10, 20, 30, 1000 Mal lösen? Wie können wir diese Sachen automatisieren? Wie zum Beispiel, es gibt Kommunikations-, es gibt Regelungen, die wir erfüllen müssen. Von Sicherheit, von Erwartungen, von Kundenerwartungen. Das müssen wir nicht jedes Mal neu entwickeln. Das können wir alles automatisiert hinkriegen. Dass diese Arbeit von was, die Standardsachen, das können wir automatisieren. Das nutzen wir KI, damit das standardisiert ist. Das Diskussion, dass KI nimmt die Job von Menschen, das glaube ich nicht wirklich dran. KI unterstützt uns. Wir entwickeln ein Tool, die uns hilft. Und der Mehrzeit, wir haben nicht die kleineren Sachen noch wieder zu lösen, aber eher größere Probleme zu lösen, dann mehr Zeit haben wir auch für die Innovation und das voranzubringen. Das, glaube ich, das langweilige Antwort, was vielleicht nicht viel sehen, aber es spielt bei uns schon ein riesengroßes Teil. Spannender Teil vielleicht ist beim Fahren. Das ist dieses Thema, die jeder jetzt eingreifen kann, das die jeder jetzt sieht. Das kommt jetzt als Standard eben in viele Fahrzeuge, dass die Autos sicherer werden und dass die Autos intelligenter auch werden. Ich habe die Kartenbeispiel am Anfang benutzt. Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo ich sage, okay, Jörg, jetzt kommt ein Auto rein, das Auto erkennt ihn, passt alle Parameter, Sitze, Lenkradposition, Wohn- und Fahrprofileinstellung für ihn und er sagt, ich will heute meine Eltern besuchen. Die Adresse ist bekannt, kann man einfach mündlich sagen, ich warte meine Eltern, die Systeme gibt es schon und dann das System sagt, okay, dann das ist die Route, was ich heute nehme und das ist dann, wie ich fahre, damit Jörg auch komfortabel fühlt und muss nicht wirklich eingreifen. Das ist jetzt die personalisierte Thema, was jetzt in Zukunft kommen wird und wir auch daran arbeiten, damit es schneller, eher als langsamer kommt, aber natürlich, dass es auch sicher kommt und abgesichert auch kommt, dass es kein Gefahr kommt zu Menschen und dass wir nicht das testen in der realen Welt, aber eher liefern in der realen Welt und dass die Sicherheit und Mobilität für alle wirklich existiert und gibt. Die sind, glaube ich, die zwei Teile meiner Antwort.
Ja, toll. Und den ersten Teil fand ich ehrlich gesagt gar nicht so langweilig. Klar, das betrifft einen jetzt vielleicht nicht direkt, aber einfach auch nochmal, das war ja auch nochmal, denn KI sehen ja viele noch kritisch, ja. Und ich glaube, wir können auch selbst Profis wie du jetzt, wahrscheinlich, wir können alle noch gar nicht die Auswirkungen so richtig einschätzen, was alles passieren wird. Aber wir wissen, es wird eigentlich alle Bereiche verändern, aber auch zum Guten. Genau dieses Thema, dass man sagt, KI nimmt Jobs. Ja, aber KI, das hast du ja gesagt, wenn ich das mal so runterbrechen darf, KI gibt euch Spezialistinnen und Spezialisten Zeit, mehr in Innovation und Entwicklung zu investieren und vielleicht Dinge, die einfach im Sinne von Dokumentation, im Sinne von Richtlinien, was alles anfällt, um das vielleicht effizienter zu machen, nicht immer wieder das Rad neu zu erfinden, Tasks, die schon gelaufen sind, daraus auch zu lernen, das sogar noch besser zu machen und wirklich dann einfach den Menschen Zeit zu geben für das, was sie können, nämlich eigentlich kreativ zu arbeiten mit dem, was sie gelernt haben. Also ein Ingenieur ist für mich auch irgendwie ein Künstler, ja, eine Ingenieurin und auch kreativ und einfach sagen, ich konzentriere mich halt weniger auf, ich nenne es jetzt mal Bürokratie, wenn man das mal so zusammenfassen kann, oder Richtlinien oder sonstiges, ja, und wirklich auf meine eigentliche Arbeit, um da eben besser zu arbeiten. Und das fand ich da auch nochmal spannend, um nochmal eine Lanze zu brechen für das erste Thema, das vielleicht nicht ganz so spannend ist, weil man es nicht direkt erfährt. Aber das finde ich so als Abschluss eigentlich auch nochmal ein ganz schönes Fazit, das du hier gebracht hast. Ja, jetzt möchte ich mich einfach ganz herzlich nochmal bedanken, dass es geklappt hat. Magna ist auf jeden Fall natürlich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, ein spannender Konzern und es freut uns immer, dass wir einfach mit Menschen hier aus der Automobilindustrie sprechen können und auch, wie du gesagt hast, sicher ganz viel Licht ins Dunkle gebracht haben und auch einfach nochmal gezeigt haben, wie das System funktioniert, was da alles mitgedacht wurde. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten mit Superlativen, aber ich fand es schon wirklich absolut faszinierend, hat mich sehr auf den Podcast mit dir gefreut. Vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast und auch an dein und euer ganzes Team, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Wirklich klasse. Und wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Ihr könnt es auch gerne kommentieren bei Spotify oder in anderen Portalen, bei uns im Instagram-Kanal und vernetzt euch auch gerne mit Nader, wahrscheinlich auch auf LinkedIn zu finden, gell? Und folgt ihm. Also man kriegt ja heute auch, wenn man gerade auf LinkedIn unterwegs ist, sehr, sehr viele spannende Insights aus den Unternehmen raus, gerade diese Einblicke, die wir im Podcast geben. Vielleicht nicht ganz so tief, aber da gibt es viele Möglichkeiten. Lasst uns allen eine gute Bewertung da, denn dafür machen wir natürlich auch ein bisschen diese Arbeit, um ein bisschen für euch Lob zu bekommen. Das würde uns freuen und natürlich auch Feedback, wie euch diese Folge gefallen hat. Damit sind wir raus und Nader, vielen Dank an dich und dein Team. Ciao.
Vielen, vielen Dank. Danke.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.